Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 10. März 2026. Haben die Amerikaner und die Israelis die Lage im Nahen Osten im Griff? Das ist die bange Frage, die sich natürlich stellt, auch vor dem Hintergrund des nach oben schnellenden Ölpreises. Da wird der Ruf in Deutschland auch nach politischen Maßnahmen durch die nach den Wahlen in Baden-Württemberg angeschlagene, noch weiter angeschlagene Regierung laut. Ja, was läuft da im Nahen Osten? Wie lange wird dieser Krieg dauern? Hat sich Donald Trump, der US-Präsident, verkalkuliert? Sein Venezuela-Szenario scheint da nicht aufzugeben. Diese Blitzkriegsstrategie, diese Enthauptungsstrategie, zerstöre und delegiere, schieß einem Staat, ich sage das jetzt bewusst wertneutral, schieß einem Staat, der dir nicht passt, die Führungsmannschaft weg und sagt dann, und jetzt holt mal neue und wir schauen dann, dass das Ganze sich für uns einigermaßen erträglich gestaltet. Jetzt ein etwas langwierigeres Geschehen, aber ich kann das hier gleich ganz transparent festhalten. Auch wir haben keine exklusive Kristallkugel. Wir beobachten das von außen. Wir sehen die Weiterungen, wir sehen die Verwicklungen, wir sehen natürlich die weltwirtschaftlichen Konsequenzen. Es gibt geopolitische Fragen. Was bedeutet das für China und Russland, wenn da ein Allianzpartner ist, vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber doch ein gelegentlicher Allianzpartner Iran, da nun unter die Kontrolle der Amerikaner und der Israeli kommen sollte. Wie verschiebt sich dann diese globale Machtbalance? Was wird das dann wieder an mittel- und langfristigen Folgen haben? Auf jeden Fall Aktion und Reaktion, das sind die Gesetze der Weltpolitik. Auf der anderen Seite kann es natürlich aufgehen und Trump hat bekräftigt in der Nacht auf heute, das sind auch die dominierenden Schlagzeilen jetzt bei Ihnen in den Zeitungen, vor allem in den Portalen, Donald Trump, der Krieg sei so gut wie beendet. Mehr als 5000 Ziele im Iran angegriffen, 51 iranische Kriegsschiffe zerstört, die militärischen Kapazitäten des Mullah-Regimes seien weg und der Krieg im Grunde gewonnen. Im Grunde, eigentlich, man wird es sehen, noch ist es zu früh, das zu beurteilen. Ich bleibe vorsichtig. Wir können es sowieso nicht beeinflussen. Weder aus der Schweiz, noch aus Deutschland, noch aus Europa heraus. Wir sind da die besorgten Zuschauer, die hoffentlich die richtigen Konsequenzen aus diesen Ereignissen ziehen. Das war ja der Tenor meiner letzten Ausgaben. Die Abrissbirnen der Wirklichkeit. Diese Kriege, so schrecklich sie sind, verhelfen vielleicht einigen da draußen, von ihren Illusionen kuriert zu werden. Die grüne Illusion der erneuerbaren Energien, können Sie sich noch erinnern, in Deutschland besonders laut, fossile Brennstoffe, das könnt ihr vergessen, das haben wir hinter uns. Und jetzt schaut die ganze Welt gebannt auf den Erdölpreis. Die deutsche Automobilindustrie, um dieses schmerzhafte Thema hier noch einmal anzusprechen am Morgen, hat sich quasi willig auf Schafott führen lassen von Politikern in Berlin, die in ihrem Leben nachweislich noch nie einen Bleistift verkauft haben. Wie hat da der Herbert Diess, oder wie er hieß, der damalige VW-Chef, sich in die Planken gelegt, aus dem Fenster gelehnt, auf dem Balkon gestellt, um eben diese Parolen nachzusingen, dass jetzt die grüne Wende kommen müsse und so weiter und so weiter. Ja, dass man neue Technologien ausprobiert, Elektrifizierung etc., dagegen ist ja gar nichts einzuwenden, aber dieser planwirtschaftliche Vorgangsmodus ohne Plan, das ist natürlich gefährlich und das merkt jetzt, auch dies merkt jetzt der Hinterste und der Letzte. Also diese Kriege führen uns vor Augen die Notwendigkeit, was sind zu erkennen, was sind meine nationalen Interessen? Was ist wichtig für uns? Vernünftig handeln. Was ist Vernunft? Vernunft ist, gemäß dem schwedischen Schriftsteller Henning Mankell, die Selbstunterwerfung unter das Gesetz des Überlebens. Wir können nächtelang, tagelang, wochenlang, jahrelang moralisieren und uns wahnsinnig wohlfühlen im Hochsitz unserer eigenen moralischen Vortrefflichkeit. Wenn aber gleichzeitig unsere Bevölkerungen verhungern, die Wirtschaft zu Schanden geht und wir in Kriege hineingezogen sind, bei denen wir zu schwach sind, um irgendeine bestimmende Rolle zu spielen, dann ist das, ich glaube, wir sind uns einig, nicht die vernünftigste Politik. Aber eben, ich gebe ja hier die Hoffnung nicht auf, dass Menschen lernfähig sind, selbstverständlich auch Politiker. Früher oder später wird man die Illusionen, wird man die Irrtümer aufgeben. Frage ist nur, wann? Kurze Rückblende. Februar 2022, Einmarsch der Russen in der Ukraine. Die Weltwoche produziert, abgeschlossen zwei Tage zuvor. Ich habe einen Artikel damals publiziert. Könnte man eins zu eins heute noch so abdrucken, muss auch mal gesagt sein, mit der Feststellung, vielleicht ist Putin der Realitätsschock, den Europa braucht, um endlich aus diesem Tiefschlaf der Selbstgerechten aufzuwachen. Und das stimmt. Ist ein Realitätsschock. Aber irgendwie dieser Realitätsschock hat noch nicht gereicht. Er hat dazu geführt, dass man die Festung der Illusionen noch mehr hochgemauert hat. Aber jetzt mit dem amerikanischen Präsidenten, wenn die Abrissbirne aus Osten und Westen kommt, ist es also schwierig für diese Traumtänzer, diese Festungsmauern, diese Brandmauern gegen die Wirklichkeit aufrecht zu erhalten. Und das ist das einzig Positive, wenn man dieses Wort hier überhaupt tolerieren möchte. Das ist das einzig Positive, dass diese Kriege offensichtlich, meine, schlimm genug, das so sagen zu müssen, offensichtlich nötig sind, dass man sich wieder besinnt auf die elementaren Tatsachen des Lebens. Und es geht so schnell, auch im Privaten, dass man sich verrennt, dass man überheblich wird, dass man Ideologien hinterher rennt, dass man eben das Wesentliche aus den Augen verliert. Irren ist menschlich, ja, der Mensch ist eine Ansammlung von Irrtümern, aber auch gelegentlichen Einsichten. Und das sieht man jetzt in der Politik. Selbstgerechtigkeit auch von Seiten des Wählers verbietet sich. Ich meine, diese Politiker sind auch gewählt worden. Superwahljahr 2026 Baden-Württemberg. Wie viel Kraft hat Schwarz-Rot jetzt noch? CDU und SPD wollen trotz Wahlschlappen ihr Reformprogramm durchziehen. Ja, was sagt man einer Partei, die derartige strategische Fehler macht wie die CDU-CSU, wie die CDU von Friedrich Merz? Brandmauer gegenüber dem politischen Mitbewerber, mit dem man die größten inhaltlichen Übereinstimmungen hat, bei gewissen Differenzen. Die AfD, ein Spin-off der CDU, die da gottsjämmerlich verteufelt wird aus intellektueller Unfähigkeit. Weil man einfach nicht damit umgehen kann, wie das Monster im Film, dass man im Keller einsperren möchte. Dabei geht das nicht, ist vielleicht auch gar kein Monster, vielleicht ist man selber eins. Diese strategischen Fehler sind so offensichtlich, ist ja klar. Ich meine, die CDU verliert in Baden-Württemberg, von außen betrachtet. Der Zeitgeist ist konservativ, Autoindustrie. Die Grünen haben die Nummer 2 auf dem Rücken. Ja, zermötzte mir. Man sieht jetzt, warum der mal der Shootingstar in seiner Partei war bis zur Bonusmeilen-Affäre. Ein sehr smarter Politiker. Vor vielen, vielen Jahren saßen wir mal gemeinsam auf einem Podium. Ja, einer jener Grünen, die vernünftig wirken, pragmatisch. Ich habe jetzt seine politische Lebensleistung nicht studiert, aber sicherlich eine gewinnende Persönlichkeit. Und darum ist er eben auch da der Gewinner. Und die Vermutung, mit dieser reinen Machtarithmetik, wie werde ich Kanzler, wie bleibe ich das unter Überbordwerfung eigentlich aller programmatischen Kernpunkte, für die man doch eigentlich stehen wollte, das geht nicht auf, das ist nicht glaubwürdig und das merkt man natürlich. Vielleicht merken es dann die Zeitungen dann auch noch. So ticken die Özdemir-Wähler, fragt die Bild-Zeitung. Wer hat der CDU den Wahlsieg verhagelt? Ja, wer wohl? Mit seiner Brandmauer. Nur noch jeder 20. Arbeiter wählt die Arbeiterpartei SPD. Das ist natürlich auch dramatisch. 5,5%. FDP unter 5%. Aber ich glaube, Sie haben es auch noch nicht gemerkt bei der FDP. Es ist interessant, dass eben die AfD eine liberal-konservative Partei ist und nicht eine liberal-progressive Partei. Liberal-progressiv, das war der Kurs, rhetorisch allerdings ins Konservative verbrämt, aber nur während des Wahlkampfs unter Christian Lindner, einem zweifellos sehr beschlagenen Rhetoriker, aber die Rhetorik allein reicht eben auch nicht. Am Schluss kommt es dann immer noch auf die Programmatik an, auf die Glaubwürdigkeit und auf die Stimmigkeit der Grundsätze, die man dann auch in die Wirklichkeit hineinträgt und nicht einfach nur alles dem eigenen Karrieredenken opfert. Und die FDP mit unter 5% in Baden-Württemberg, das ist ja auch dramatisch. Also da verändert sich wirklich das Parteienspektrum. Das ist die Demokratie, meine Damen und Herren. Auch wenn da gewisse Leute in der Bundesrepublik so tun, als sei die Demokratie in Gefahr. Nein, die Demokratie ist hochvital. Und das ist zutiefst demokratisch, was wir da beobachten. Diese Verschiebungen. Natürlich, die Deutschen, das ist meine Diagnose von außen, die tun sich schwer mit einem rabiaten Wechsel. Neue Parteien müssen sich immer auch erst bewähren, man ist vorsichtig, es gibt diese Verteufelungspropaganda, die Nachteile, wer sich zur AfD bekennt, sieht alt aus. Aber das muss man sehr ernst nehmen. Sonst geht es dann der CDU wie der FDP, wenn die da weiter zurückfällt. Von Selbstkritik wenig Spur und von politischem Denken auch. Wie viel Kraft hat Schwarz-Rot jetzt noch? Wir werden es sehen und die SPD mit ihren eigenen großen Problemen. Energiegipfel berät über Mini-Atomkraftwerke für Europa. Auch das ein Durchbruch wieder zur Vernunft, dass man diesen Atomausstieg, diese Ächtung der Kernkraft, auch wieder aus diesem Moralismus, aus dieser Realitätsverweigerung heraus, allmählich wird das rückgängig gemacht. Aber das Absurde ist, dass die gleichen Politiker, von der Leyen, diese ewigen Gerontokraten, diese Dinosaurier, die schon das Gegenteil vom Gegenteil verkündet haben, von dem, was sie jetzt machen, sind jetzt wieder beim Gegenteil des Gegenteils angekommen, wenn sie wieder in eine Energie zurückgehen, die sie noch vor gar nicht allzu langer Zeit mit der gleichen Überzeugung als absolut nicht mehr zukunftsfähig taxiert haben. Die gleiche Politiker, ich finde das bei von der Leyen unglaublich, ich finde das atemberaubend, dass man das überhaupt mit sich selber ausmachen kann, wenn man sagt, noch vor wenigen Jahren, ich habe sie gesehen am WEF, die größte Bedrohung ist der Klimawandel, wir müssen uns jetzt umstellen, wir brauchen die erneuerbaren Energien, die fossilen sind vorbei, wir müssen da massiv umstellen, wir haben gewaltige Investitionspakete, Schuldenpakete, ich meine, Investitionen des Staates, das ist auch so ein Gaunerwort, wie das Sondervermögen. Das sind gewaltige Schulden, die man da aufgebäumt hat, um die funktionierende Industrie darunter zu begraben. Das sind diese Schuldenberge, diese Vergrünung, diese Zwangsvergrünung. Und jetzt die gleichen Leute, also wirklich fast schon wieder bewundernswert, diese Beweglichkeit, diese Houdini-artige Entfesselungskunst, sich von dem zu befreien, was man früher noch als Evangelium verkündet hat. Bemerkenswert, aber einfach komplett unglaubwürdig. Und da muss man gar nichts hineingeheimnissen, warum denn da andere Parteien zulegen, ist ja offensichtlich. FDP-Vize Kubicki, es sind schon viele Sargnägel in die FDP gekloppt worden. Ja, Wolfgang Kubicki, heroisch, lehnte sich da auf gegen diese Abgesänge. Die Frage ist nur, ja, was ist jetzt die strategische Antwort? Was macht jetzt die FDP, diese Partei, die sozusagen intellektuell den Liberalismus immer vertreten hat, aber bei Skeptikern, aber sympathisierenden Skeptikern, immer auch etwas den Eindruck erweckt hat, sie sei eine Partei ohne Unterleib, die es eben dann doch nicht auf den Boden bringt. Zu luftig, zu machtopportunistisch unterwegs. Und kaum haben wir eine Partei, die eine bürgerliche Programmatik verbindet, eben auch mit einem patriotischen Programm. In diesen Giftschrankfragen, ja wie viel Nationalstaat darf es denn sein? Nicht zurückschreckt. Und vor dieser Frage, ich habe das übrigens damals oft mit dem Parteichef Westerwelle, der vor genau 10 Jahren verstorben ist, besprochen. Wir hatten oft Diskussionen, wir lebten im gleichen Quartier in Berlin und sind sehr gut ausgekommen auch. Und Guido Westerwelle damals auch phasenweise auf dem Höhenflug seiner Karriere, wie kann man von diesem ätherischen Elfenbeinturm-Liberalismus wegkommen? Es gab mal einen Politiker, Möllemann, der dann bei einem Fallschirmsprung abgestürzt ist, vielleicht war es auch Selbstmord, der in diesen sogenannten Populismus hineingegangen ist. Der wurde unglaublich angegriffen. Ein schillernder Politiker, ich habe ihn leider nie kennengelernt, sicherlich eine interessante Persönlichkeit, kann ihn jetzt im Detail zu wenig beurteilen. Aber das, was die FDP damals versäumt hat, hat die AfD gemacht. Und die FDP muss sich die ernsthafte Frage stellen, ob sie nicht völlig überflüssig wird. Wenn du in Baden-Württemberg nicht mehr über die 5%-Hürde kommst, so zumindest meine Kenntnisse der deutschen Innenpolitik. AfD in Baden-Württemberg. Ein Erfolg, der grösser hätte sein können. Die FAZ versucht, diesen heimlichen Wahlsieger AfD jetzt in einen Wahlverlierer umzudeuten. Viel Anerkennung für Cem Özdemir auf allen Seiten des Blätterspektrums. Warum ich nicht mehr links bin, schreibt Dieter Nuhr in der Welt. Dass das heute in Deutschland noch begründungspflichtig ist, warum man nicht mehr links ist, was ich rechtfertigen muss. Ja, ich bin nicht mehr links, Entschuldigung, aber ich bin also nicht rechts. Nein, nein, also rechts bin ich gar nicht, aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr links. Das darf man schon wieder sagen. Aber ja nicht, ich bin rechts. Dabei, ich sage es Ihnen jetzt tiefenentspannt als Schweizer, in jeder funktionierenden Demokratie gibt es eine Rechte, es gibt eine Linke. Die politische Mitte ist der politische Nichtort schlechthin. Eine Mitte gibt es gar nicht. Das ist ja sozusagen nur das Derivat der anderen. Gar keinen eigenen Schwerpunkt. Also ist auch keine Partei, weil sie gar nicht für irgendetwas Partei ergreift. Eine Mittepartei ergreift nur Partei für sich. Völlig opportunistisch. Je nach Wetterlage mal so, mal so. Das ist das Problem der FDP, dass sie eine Mittepartei ist und nicht klar rechts der Mitte sich positioniert, liberal-konservativ. Das macht die AfD in Deutschland, auch wenn man sie verteufelt als rechtsextrem und Gerichte jetzt darüber sitzen, wie man das Adjektiv rechtsextrem anwenden darf. Ist doch völlig bescheuert, dass man überhaupt Gerichte mit solchen Aufgaben befrachtet. Die müssten sich mit ganz anderen Fragen beschäftigen in Deutschland, tun sie auch. Dieser Partei, diesem Friedrich Merz, darf man einfach nicht vertrauen, ätzt Kubicki. Ja, klar. Ein bisschen wie Robert De Niro in der Schlussszene von Cape 4. Wenn man selber am Ertrinken ist, noch Kritik an den anderen, weiß nicht, müsste sich, glaube ich, in der FDP weniger mit der Frage auseinandersetzen, warum das Vertrauen in die CDU nicht gerechtfertigt ist. Man müsste sich eher die Frage stellen, warum nicht mehr Wähler Vertrauen in die eigene Partei haben. Und jetzt kann ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Diskussion mit einem hochrangigen FDPler, der gerade in der Schweiz zu Gast war, gesagt, du, was macht ihr eigentlich mit dieser AfD? Das ist doch für euch eine riesige Schlappe, das ist also vor sicher 10 Jahren her gewesen, dass die euch da das Wasser abgraben. Und es ist schon bemerkenswert, welche Überheblichkeit mir damals begegnet ist. Ja, nein, diese AfD, das sei doch überhaupt kein Faktor. Und die Wähler, die diese AfD wählen, die wollen wir gar nicht mehr zurückhaben. Ich weiß nicht, ob man solche Töne heute noch in der FDP hören kann. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie dran. Wir melden uns zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken. Was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt, denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.